Liebe Gemeinde, immer wieder hört man Christen klagen, dass sie keine Freude haben. Das Leben in der Nachfolge Jesu ist hart und anstrengend. Das Befolgen von Gottes Geboten ist schwer und bedeutet häufig einen Verzicht auf Dinge, die Menschen in meiner Umwelt genießen können. Und auch das Weitersagen von der Botschaft über Jesus Christus ist mit Herausforderungen verbunden. Und nicht selten begegnen mir Menschen deswegen mit Ablehnung und Widerstand. Und das Leben vieler Christen scheint eher geprägt zu sein von Entmutigung und Ausgebranntheit als von Freude. Und vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal so ergangen. Und umso herausfordernder und vielleicht auch unverständlicher für uns heute ist diese Aussage, mit welcher der Apostel Paulus den Text, den wir heute als Predigt haben werden, beginnt. Er sagt, freut euch. Allgemein wird im Volksmund die Freude als hochgestimmter Gemütszustand oder auch das intensive, positive Gefühl, das man über etwas Gutes empfindet, definiert. Ja, wie kann Paulus also etwas befehlen, was doch scheinbar eindeutig ein Gefühl ist? Ja, wie können wir ein Gefühl befehlen? Und dieser Frage wollen wir heute anhand der ersten 11 Verse aus Philipper 3 auf den Grund gehen. Diese finden Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel oder können Sie auch gerne in Ihrer eigenen Bibel mitverfolgen. Und das Thema der Predigt lautet, wetterfeste Freude, worauf du dich wirklich verlassen kannst. Wetterfeste Freude, worauf du dich wirklich verlassen kannst. Und zu Beginn lesen wir einmal den ganzen Text im Zusammenhang, Philipper 3, die Verse 1 bis 11. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin. Ein Hebräer von Hebräern. Im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ja, Herr, und jetzt wollen wir dich bitten, dass du ja, uns ruhig machst, auf dein Wort zu hören, dass du unsere Herzen auftust. Herr, wir wollen mit dem Psalmisten in die Worte einstimmen. Öffne unsere Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Herr, zeige du sie uns, offenbare du dich selbst heute uns in diesem Kreise. Amen. In den ersten 3 Versen gibt Paulus uns einen großen Rahmen. Er beschreibt zum einen den Anlass, warum er diesen Abschnitt in den Brief mit reingenommen hat. Zum anderen gibt er uns aber auch schon einen Überblick über die beiden großen Hauptpunkte, die er in den folgenden Versen sehr ausführlich erklären wird. Und somit ist es sinnvoll, dass wir jetzt auch damit beginnen, uns einen Überblick zu verschaffen über diesen Text. Das kann man anhand der ersten 3 Verse sehr gut machen. Und dann wollen wir im Detail die beiden großen Gedankengänge analysieren. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal oder in letzter Zeit gemacht haben, aber wenn Sie den Brief einmal im Zusammenhang lesen, dann fällt etwas Besonderes auf, was nicht in vielen Briefen von Paulus vorkommt. Es gibt nämlich keine Kritik an der Gemeinde. Ja, viele Gemeinden haben irgendwie wenigstens kleine Punkte, wo Paulus Kritik übt. Wir denken an den Brief an die Korinther, den ersten. Da finden wir sehr viel Kritik, weil sehr viele Missstände in der Gemeinde da waren. Finden wir hier nicht. Aber vielmehr drückt Paulus in diesem Brief seine Freude aus über diese Gemeinde. Über ihren Dienst, über ihren Glauben und über ihr geistliches Wachstum. Man merkt wirklich, wie er Anteil nimmt an ihrem Leben und wie er verbunden ist auch mit ihnen. Und deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, denke ich, dass er diese Gemeinde vor Gefahren schützen möchte, weil sie ihm am Herz liegen. Und das trifft auch auf unseren heutigen Predigttext zu. Paulus spricht dort eine ganz interessante Gefahr an. Und diese Gefahr spricht er auch zum Beispiel in Galater 2, Apostelgeschichte 15 und Römer 4 an. Also es ist ein Thema, was er recht häufig ansprechen musste. Und zwar geht es um Menschen, welche neubekehrte Christen in das Judentum ziehen wollen, also in die Gesetzlichkeit. Diese Menschen werden auch häufig als Judaisten bezeichnet. Und wir wollen uns jetzt kurz die Merkmale dieser Menschengruppe anschauen. Was macht sie aus? Was waren ihre Merkmale? Zum einen, es waren Juden. Somit verstanden sie sich als direkte Nachkommen von Abraham, was ja auch richtig war. Aber sie sahen darin einen besonderen Vorteil, eine besondere Stellung. Sie sind der Ansicht, dass die Beschneidung, welche von Gott als ein Symbol für die Notwendigkeit von Reinigung gegeben worden ist, dass das eine heilsnotwendige Handlung ist. Es war notwendig, um gerettet zu werden. Deshalb mussten zum Beispiel in ihrer Meinung nach auch Heiden sich beschneiden lassen und somit zum Judentum konvertieren. Und in Römer 4 führt Paulus eine sehr ausführliche Argumentation gegen diese Irrlehre. Und er deckt sie sehr schön auf. Für wer Interesse hat, der kann da Römer 4 nochmal studieren. Weiterhin, so die Judaisten, muss man nach der Beschneidung, was ja nur eine Handlung ist, ein Leben führen, in dem man die jüdischen Gesetze hält und befolgt. Sie lehnen dabei Jesus Christus nicht grundsätzlich ab. Ja, sie sagen schon, der Glaube an Jesus ist wichtig, aber zusätzlich kommt das Halten der Gesetze hinzu. Und das erinnert uns vielleicht heute an die katholische Kirche, wo wir immer wieder eigentlich sagen können, Jesus und verschiedene Rituale, verschiedene Handlungen, verschiedene Glaubensgrundsätze. Aber es ist immer dasselbe, Jesus und. Und das finden wir bei dieser Gruppe auch. Und letztlich, wenn man es zusammenfassen will, sagen sie, ich schaffe es mit meinen Werken und durch meine Kraft vor Gott gerecht zu werden. Ja, ich glaube auch an Jesus, aber letztendlich liegt der Fokus auf dem Menschen. Der Mensch tut das Entscheidende hinzu. Und Paulus findet in Vers 2 sehr direkte Worte, um diese Menschen zu beschreiben. Er nennt sie Hunde, böse Arbeiter und Zerschneidung. Ja, und diese unverblümte Redeweise, die ist uns gar nicht fremd, weil selbst Jesus hat sich nicht gescheut, Pharisäer als von außen getünchte Gräber zu bezeichnen, um dadurch ihre Heuchelei bloßzustellen. Und das macht auch Paulus hier. Aber was meint er mit diesen drei Worten, die er verwendet? Zum einen nennt er sie Hunde. Damals waren Hunde nicht diese gepflegten Haustiere, die wir heute haben, die im Wohnzimmer sind und dann gehen wir ab und zu mal raus mit ihnen. Nein, es waren ungepflegte Tiere, die durch die Gassen gestreunert sind, dreckig, viele Krankheiten. Und deswegen haben die Juden die Bezeichnung Hund auch ganz oft für die Heiden verwendet. Ja, weil in ihren Augen waren das die Ungerechten, die Gesetzlosen, die Schmutzigen. Und Paulus, wenn er diese Gruppe von Juden als Hunde bezeichnet, deckt eigentlich damit ihren wahren Zustand auf. Er zeigt nämlich, dass diese nach außen so frommen Menschen, die einen frommen Schein hatten, eigentlich nicht besser waren als die Menschen, welche sie so verabscheut haben, die Heiden. Ja, sie waren selber Ungerechte und schmutzig. Als zweites nennt er sie böse Arbeiter. Diese Menschen gaben vor, etwas Gutes zu tun. Ja, wir zeigen euch den Weg, wie man vor Gott gerecht wird. Aber letztendlich war ihr Handeln böse und zerstörerisch. Sie haben sich selbst eigentlich von Jesus abgeschnitten und haben auch andere Menschen von Christus weggezogen und somit gesagt, dass das Christi vollkommenes Erlösungswerk nicht genug ist, dass es nicht ausreicht. Und letztlich nennt er sie auch noch Zerschneidung. Und damit bezieht er sich auf diesen Aspekt, dass diese Judaisten so sehr auf die Beschneidung Wert gelegt haben. Sie dachten, die äußere Beschneidung würde sie zu besseren Menschen machen, würde sie gerecht machen vor Gott, diese Handlung. Diese Gesetzlichkeit war das Entscheidende in ihrem Handeln und für die Errettung. Und Paulus macht deutlich, Leute, eigentlich ist das nur ein Zerschneiden. Also ihr verstümmelt euch damit eigentlich bildlich gesagt nur selbst. Warum? Weil es keine geistliche Dimension hat bei euch. Ihr habt nicht das Symbol, ihr seht nicht, dass ihr Vergebung braucht, dass es nur ein Zeichen ist, sondern ihr macht aus dem Symbol die Sache selbst. Und deswegen hat es für euch eigentlich keinen Wert. Es ist nur ein Zerschneiden. Aber was hat das jetzt alles mit der Freude zu tun, mit der Paulus den Abschnitt einleitet? Er sagt im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Ja, er fängt mit Freude an. Inwiefern passt das jetzt dazu? Der Gedanke der Freude, der begegnet uns im Philipperbrief an vielen Stellen. Ja, auch vorher schon und der kommt auch nachher wieder. Hier verweist Paulus aber zum ersten Mal darauf, dass Christus, dass Jesus Christus der wahre Bezugspunkt für Freude ist. Und dadurch gewinnt diese Warnung vor den Judaisten eine ganz neue Tiefe. Auf der einen Seite steht Jesus Christus, die Quelle echter Freude. Und auf der anderen Seite stehen Judaisten, welche behaupten, dass Jesus Christus nicht ausreicht. Er reicht nicht aus, um gerecht vor Gott zu stehen und diese vollkommene Freude zu erfahren. Ich muss selbst noch etwas dazu tun. Und somit versuchen sie, die Philipper von dieser Quelle wegzuzerren. Und vielleicht könnte man sie deswegen sehr gut als Freudenräuber bezeichnen. Ja, sie hatten nicht den Anspruch, das zu tun, aber durch ihr Handeln taten sie es. Und Paulus scheint dieses schon mal angesprochen zu haben in ihrer Gegenwart. Dass es solche Menschen gibt, die Christen in die Gesetzlichkeit führen wollen. Er schreibt in Vers 1 im zweiten Teil, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Ja, er hat es schon mal gesagt, aber es ist ihm wichtig, es zu wiederholen, weil es ein wichtiges Thema ist. Die wiederholte Warnung soll die Philipper nicht langweilen, sondern sie soll sie sicher machen und schützen. Und dieser falschen Bewertung von Beschneidung, was ja der Hauptpunkt bei den Judaisten war, dem stellt Paulus in Vers 3 die wahre Beschneidung gegenüber. Ja, wir können das nochmal uns vor Augen führen, denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen, uns auf Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das ist die wahre Beschneidung. Und Paulus beschreibt das an einer anderen Stelle in Römer 2, 28 und 29 noch etwas genauer. Ich lese die Verse. Römer 2, 28, 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, also Beschneidung, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch die Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Das ist die wahre Beschneidung. Und wenn Paulus hier von Jude spricht, dann meint er nicht die Abstammung Jude, dass man einfach ein Israelit ist, sondern er meint damit die Zugehörigkeit zu Gott. Und die bindet sich, ist eben nicht abhängig davon, ob ich außen das Zeichen trage, als Jude, ich bin beschnitten, ob ich mich als Jude verstehe, nein, die Zugehörigkeit zu Gott habe ich, wenn ich im Herzen beschnitten bin. Wenn ich im Herzen das erfahren habe, die Reinigung von Schuld. Und Paulus nennt in Philippa drei Kennzeichen, was es bedeutet, am Herzen beschnitten zu sein. Das erste ist, diese Menschen, die haben ein inneres Verlangen, Gott zu dienen. Sie dienen Gott und sie beten ihn an, so kann man das auch übersetzen. Das ist ihr inneres Verlangen. Das daraus folgt, sie vertrauen auf Christus. Sie vertrauen auf Jesus und haben als Hauptanliegen, ihn groß zu machen, ihn zu rühmen, ihn zu ehren. Alles in ihrem Leben schreiben sie ihm zu, weil sie es ihm verdanken. Und das führt letztens zu dem Punkt, dass sie nicht auf sich selbst vertrauen. Sie sehen, dass sie in sich selbst nichts haben, worauf sie vertrauen könnten. Und damit haben wir jetzt einen klaren Gegensatz. Das Vertrauen auf Christus auf der einen Seite, das Vertrauen auf eigene Werke auf der anderen Seite. Und diese beiden Aspekte sind auch die beiden, die Paulus in den folgenden Versen ausarbeitet und uns vor Augen stellt. Und unsere Frage dabei wird immer lauten, die müssen wir uns selbst stellen, die kann keiner für uns beantworten, auf welcher der beiden Seiten stehe ich? Vertraue ich auf Christus oder vertraue ich auf eigene Werke? Kommen wir zu unserem heutigen ersten Punkt, wenn Sie mitschreiben wollen. Der erste Punkt lautet, keine Freude durch eigene Gerechtigkeit. Keine Freude durch eigene Gerechtigkeit. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6. Obwohl ich auch auf Fleisch Vertrauen habe, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr. beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. Was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung. Was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Ja, hier in der Elberfelder steht, obwohl ich auch auf Fleisch Vertrauen habe, das meint, und in der Schlachter ist es ganz gut übersetzt, obwohl ich auch mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Ja, er sagt, ich könnte es. Und Paulus zeigt in diesem Text, dass er es nicht bei einem theoretischen Konzept belassen möchte, sondern er veranschaulicht das Problem an einem praktischen Beispiel an sich selbst. Und er bezieht sich dabei auf die Zeit vor seiner Bekehrung. Und wir haben das erst in der Textlesung gehört, wie er vorher war, was das Ereignis war und wie er danach war. Und rein menschlich betrachtet zählte er damals zu den Personen, die sehr wohl auf eigene Werke hätten vertrauen können. Ja, er behauptet sogar, dass er dazu mehr Recht hätte als jeder andere. Das ist eine sehr gewagte Aussage. Wir werden aber sehen, warum das so ist. Und er zeigt das anhand von 5 Punkten und die gliedern sich in 2 Bereiche. Er zeigt seine Abstammung auf und er zeigt seine eigenen Leistungen auf. Ja, zunächst nennt er die Abstammung. Er wurde erstens am 8. Tag beschnitten. Ja, also vorbildlich am 8. Tag beschnitten, wie es das Gesetz fordert. Nach außen erfüllte er also die Bedingung für einen Juden. Und wir haben schon über die Betonung der Judaisten von der Beschneidung gesprochen. Zweitens, für Juden sind Herkunft und Stammbaum sehr wichtig. Ja, man muss genau nachverfolgen können, wo man herkommt. Und Paulus kennt seine Herkunft sehr genau. Er ist ein Israelit, also ein leiblicher Nachkomme Abrahams. Er kommt aus dem Stamm Benjamin. Benjamin ist zwar ein kleiner Stamm, aber trotzdem recht anerkannt. Zum Beispiel der erste König, Saul, der sogar den gleichen Namen trägt wie Saulus, in der abgewandelten Form, kam genau aus diesem Stamm Benjamin. Außerdem war Benjamin einer von den beiden Stämmen, die nach der Trennung von Israel treu zur davidischen Dynastie gehalten haben, treu zum König David waren. Und das war nur ein kleiner Teil. Es waren Juda und Benjamin. Alle anderen Stämme wandten sich davon ab. Und nun folgen seine eigenen Leistungen, die er vorzuweisen hat. Drittens, Paulus war ein Pharisäer. Und die wurden auch oft auch Schriftgelehrte genannt. Er kannte sich also sehr gut aus in den alttestamentlichen Schriften. Das war deren Kennzeichen. Er wurde selbst ausgebildet von Gamaliel, einem der größten Gelehrten und Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Wenn man bei ihm gelernt hat, das hat wirklich was bedeutet. Aber die Pharisäer zeichneten sich nicht nur durch ein großes Wissen über das Gesetz aus, sondern sie waren auch eifrige Befolger dieses Gesetzes. Und in Apostelgeschichte 22, Vers 3 heißt es über Paulus, er war unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des väterlichen Gesetzes. Das war das, was ihn ausgezeichnet hat. Er war gewissenhaft in der Einhaltung der Gesetze. Und daraus leitet sich auch viertens der Eifer des Paulus ab. Wegen seiner Nähe zum Gesetz wurde er ein Verfolger der Gemeinde. Das lesen wir auch in diesen Versen. In Vers 6. Er sah im Christentum und deshalb auch in den Christen selbst, die das repräsentiert haben, eine Bedrohung für das Gesetz und das Judentum. Und dagegen musste mit aller Härte vorgegangen werden. Er war nur konsequent in dem, was er getan hat. Er hat es nur konsequent umgesetzt. Und sein Eifer äußerte sich unter anderem darin, dass er zu den Hohepriester gegangen ist, sich Erlaubnisse geholt hat, um Christen verfolgen zu dürfen, um sie einzusperren. Er hat diese Erlaubnis bekommen und hat sich dann selbst auf den Weg gemacht, hat weite Reisen auf sich genommen, hat selbst Hand angelegt, um Christen gefangen zu nehmen. Und auch die eine oder andere Steinigung wurde durch ihn angeordnet. Wir denken zum Beispiel an Stephanus aus Apostelgeschichte 7, wo Paulus selbst die Steine nicht geschmissen hat, aber daneben lag und auf die Gewänder aufgepasst hat. Ja, er stand über dem Ganzen, aber er war dabei. Und fünftens war er jemand, der das Gesetz auf einer vorbildlichen Art und Weise gehalten hat. Er war, soweit es menschlich gesehen möglich ist, ohne Fehler, was das jüdische Gesetz betrifft. Und zusammenfassend kann man, denke ich, sagen, dass es damals kaum einen Menschen gegeben hat, der vorbildlicher gewesen wäre als Paulus, der einen besseren Lebenslauf hätte vorweisen können. Und somit ist sein Anspruch, den er in Vers 4 geäußert hat, gar nicht so weit hergeholt. Menschlich gesehen hatte er jedes Recht zu sagen, ich vertraue darauf, wo ich herkomme und was ich getan habe. Jetzt werden einige von Ihnen vielleicht anmerken und sagen, dass es doch einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen Paulus und den Judaisten. Und das stimmt, es gibt einen Unterschied. Paulus praktizierte eine reine Gesetzlichkeit. Er lehnte Christus komplett ab. Für ihn gab es nur das jüdische Gesetz und das Befolgen dessen. Die Judaisten hingegen lehnten Christus nicht vollständig ab. Sie sagten nur, ja, der Glaube an Jesus, aber dazu kommt noch die Beschneidung und das Gesetz. Also es war eher eine etwas verkapptere Form von Gesetzlichkeit. Ist dieser Vergleich jetzt zulässig? Wir vergleichen jetzt Paulus mit den Judaisten. Es ist aber nicht gleich. Aber es ist trotzdem zulässig, weil Paulus macht ein entscheidendes Prinzip deutlich. Es spielt keine Rolle, ob du ein bisschen gesetzlich bist oder ob du sehr streng gesetzlich bist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Fazit bleibt das gleiche. Die daraus verdiente eigene Gerechtigkeit wird dir letztendlich keine echte Freude bringen. Und letztendlich ist es auch keine Gerechtigkeit vor Gott. Und da spielt es keine Rolle, ob ich 100% gesetzlich bin, 80% oder 60%. Das wird diese echte Freude nicht bringen, denn diese Freude gründet sich auf etwas ganz anderes. Und das werden wir im zweiten Punkt genauer betrachten. Aber vorher müssen wir noch eine Sache klären, nämlich das Problem mit der Gesetzlichkeit. Ich denke, wir stehen heute eigentlich nicht in der Gefahr, wir haben wenig Bezug zum jüdischen Gesetz. Wir haben das Alte Testament, aber wir lesen es nicht so, als müssten wir jedes der Gebote befolgen, jedes der Gesetze, zum Beispiel die ganzen Reinigungsgesetze. Wo ist aber der Bezug zu uns heute hier in der BEG Hannover? Wo sind wir trotzdem mit Gesetzlichkeit konfrontiert? Und das Problem hat keineswegs an Aktualität verloren, wie ich gleich zeigen werde. Es kleidet sich nur in etwas andere Gewänder. Aber es bleibt im Kern das Gleiche. Und ich möchte jetzt drei Beispiele nennen, wo wir vielleicht mit einer modernen Form von Gesetzlichkeit konfrontiert sind. Erstens, manche Christen haben sehr lange To-Do-Listen mit Aufgaben, die sie in der Gemeinde abarbeiten müssen. Ja, und sobald ich eine Sache gemacht habe, mache ich einen fetten Haken dahinter. Und dann geht es zur nächsten Sache und dann arbeite ich die ab und ich mache wieder einen Haken dahinter. Und so eile ich von einer Aufgabe zur nächsten und hake fleißig alle Aufgaben ab in meinem Gedanken. Und das Besondere dabei ist, jeder Haken erfüllt mich mit einer Zufriedenheit darüber, dass ich wieder etwas Gutes geleistet habe. Ja, schon wieder eins und schon wieder eins und heute habe ich doch viel geschafft. Und der Antrieb für ihren Dienst ist ihr Pflichtbewusstsein und die To-Do-Liste ist ihr Gesetz. Das ist die erste Gruppe. Als zweites Beispiel. Andere Christen sagen sich selbst, ich lese meine Bibel, ich bete regelmäßig für mich und auch für andere, ich besuche hin und wieder mal den Gottesdienst, in meinem geistlichen Leben ist alles in Ordnung. Und diese Christen sind zufrieden, dass sie ihr Glaubensleben neben all den anderen Dingen in ihrem Leben doch ganz gut auf die Reihe kriegen. Ja, sie sind jetzt nicht übereifrig, aber sie bekommen diese grundlegenden christlichen Aspekte wunderbar hin. Und die Gesetzlichkeit dieser Menschen besteht darin, dass sie die frommen Gepflogenheiten eines guten Christen regelmäßig einhalten. Und drittens birgt Gesetzlichkeit aber auch die Gefahr, dass sie Menschen ganz davon abhalten kann, überhaupt an Jesus zu glauben. Und zur Veranschaulichung möchte ich hier ein Erlebnis erzählen von einem erfahrenen Prediger. Nach einer Predigt kommt eine Frau zu ihm und sagt, wissen Sie, ich kann mich noch nicht bekehren. Ich bin noch nicht gut genug. Und daraufhin antwortet der Prediger der Frau, ich glaube, das Problem liegt nicht darin, dass Sie noch nicht gut genug sind, sondern eher darin, dass Sie noch nicht schlecht genug sind. Worin liegt das Hauptproblem der Menschen in allen drei Beispielen? Es ist nämlich immer das gleiche Kernproblem. Alle eben genannten Personen beanspruchen, durch ihr Handeln Zufriedenheit und Erfüllung zu bekommen. Sie ehren sich selbst letztendlich damit, beziehungsweise wollen von anderen geehrt werden. Und gleichzeitig bezeichnen sie dieses Bestreben als besonders geistlich. Die Frau in dem Beispiel meint, sie müsste erst etwas leisten, bevor sie glauben könne. Ich muss etwas vorzuweisen haben, bevor ich zu Gott kommen kann. Der Regelmäßigkeitschrist stellt das reine Ausüben religiöser Rituale und frommer Dinge, wie Bibellesen, Beten, Gottesdienstbesuche, über deren geistliche Inhalte. Ja, wir sind ja nicht dagegen, die Sachen zu tun. Aber für sie ist das reine Abhaken und das Getanhaben dieser Dinge ausreichend. Und dem To-Do-Listen-Christ, dem fehlt es an Liebe und Hingabe zu Gott. Denn das sollte die eigentliche Motivation für seinen Dienst sein. Das Falsche bei ihm ist nicht die Verbindlichkeit, dass er treu seine Dinge tut, sondern das Problem ist, dass er darin die Erfüllung sucht in seinem eigenen Tun und von anderen dabei gesehen werden möchte. Und in Vers 7 sehen wir, dass Paulus das erkannt hat. Dass eigene Gerechtigkeit, alles, was ich mir selbst erarbeiten kann, wo ich mir eine eigene Erfüllung suche, dass das nicht zu echter Freude führt. Denn er sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich für Schaden geachtet. Oder besser übersetzt, für Verlust geachtet. Und jetzt stellt sich uns unweigerlich die Frage, wie kommt Paulus dazu, seine Abstammung und seine eigenen Leistungen anzuzweifeln, ja sogar aufzugeben, die in den Augen der Menschen und damals auch in seinen eigenen Augen so wichtig und wertvoll waren. Er nennt es Gewinn. Es waren damals Gewinne für ihn. Warum fand er keine Erfüllung und keine echte Freude durch seine eigene Gerechtigkeit? Wie können wir diese echte, wetterfeste Freude finden, die wir am Anfang genannt haben? Und worauf können wir uns wirklich verlassen? Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt lautet, echte Freude durch Christi Gerechtigkeit. Echte Freude durch Christi Gerechtigkeit. Wir haben es in Vers 7 schon gelesen, dass Paulus all das, was früher ein Gewinn für ihn war, nun als Schaden oder Verlust bezeichnet. Er hat etwas gefunden, was besser ist. An dem Alten festzuhalten, wäre in diesem Sinne ein Verlust für ihn. Und diesen Wandel in dem Leben von Paulus haben wir bereits in der Lesung gehört. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, er möchte Christen verfolgen, er möchte Christen einsperren und dabei begegnet ihm Jesus. Und Jesus zeigt ihm, dass er sich nicht nur auf dem Weg nach Damaskus, sondern auf dem Weg des Irrtums befindet. Und letztendlich zeigt Jesus ihm auf, du verfolgst mich, nicht nur die Christen, du verfolgst mich selbst. Und diese Begegnung ruft weitreichende Veränderungen in seinem Leben hervor. Jesus selbst ist der Auslöser dieser Veränderung. In Vers 7 heißt es, um Christi willen gibt er all das Alte auf. Paulus hat erkannt, dass es etwas Kostbareres gibt, als all das, was er menschlich erreichen konnte. Und wenn wir einen genaueren Blick auf die Verse 7 und 8 werfen, dann scheint Paulus dort einfach nur einen Gedanken zu wiederholen. Er nennt ihn in Vers 7 und sagt in Vers 8 genau das Gleiche inhaltlich. Warum macht er das? Wenn wir genauer hinschauen, fällt auf, dass Vers 7 in der Vergangenheit geschrieben ist und Vers 8 in der Gegenwart. Ja, wir hören noch mal genau drauf. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Haben Sie es gemerkt? Vers 7, Vergangenheit, ich habe geachtet. Vers 8, zweimal Gegenwart, ich achte. In Vers 7 bezieht Paulus sich auf den Tag, als er das Erlebnis mit Jesus hatte. Als er sich bekehrt hat, die Reise nach Damaskus. Vers 8, da nimmt er den gleichen Gedanken, formuliert ihn aber in der Gegenwart. Somit ist das der Zeitpunkt, wo er den Brief schreibt. Und der Zeitpunkt liegt einige Jahre hinter der Bekehrung von Paulus. Und dadurch wird eine Sache deutlich. Paulus hat die Entscheidung, die er damals getroffen hat, nie bereut. Seine Meinung hat sich nicht geändert im Laufe der Jahre, nein, sie hat sich vielmehr gefestigt. Er hat verstanden, dass Christus zu erkennen alles andere übertrifft. Er sagt, der alles übertreffenden Erkenntnis Christi. Es übertrifft alles. Und erkennen meint hierbei nicht nur, ich häufe viel Wissen über eine Person an. Ich denke mal, wir haben alle mit Menschen zu tun, wir haben Freunde, wir haben Verwandte, wir haben Familie Und jemanden zu kennen, wir würden nicht sagen, dass es reicht aus, einfach nur einiges zu wissen über die Person. Sondern erkennen meint, ich habe ein tiefes Verständnis über eine andere Person. Und das kommt nur durch eine intensive Beschäftigung mit dieser Person. Zum Beispiel könnte man sich jetzt die Frage stellen, ab wann würden Sie sagen, Sie kennen eine Person wirklich? Und wenn Sie darüber nachdenken, dann werden da nicht nur Sachen kommen, wie ich weiß, wie er heißt, wo er wohnt, wie alt er ist, vielleicht was er gerne macht, sondern da geht es um auch, ich weiß, wie er denkt, ich weiß, was ihn bewegt, was ihm Probleme macht, was ihn traurig macht, was ihn freut. Und das Wort erkennen beschreibt somit eigentlich die tiefste Form der Gemeinschaft und der Beziehung zwischen zwei Personen. Und unter anderem wird sie in der Bibel für die intime Beziehung zwischen Mann und Frau verwendet. So viel zum Kontext, was Paulus meint, wenn er schreibt, er möchte Christus erkennen. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber Paulus spricht von Jesus in einer sehr interessanten Art und Weise. In Vers 1 sagt er zu den Philippern, sie sollen sich in dem Herrn freuen. Und hier in Vers 8 bezeichnet er Jesus selbst als meinen Herrn. Und damit drückt er die Art von Beziehung aus, die er zu Christus hat. Jesus ist nicht sein Kumpel, ist nicht sein Freund, ein auf gleicher Ebene Stehender, sondern Jesus ist sein Herr. Er steht über ihm und Paulus ist bereit und gerne bereit, sich ihm zu unterordnen. Und wenn wir uns das mal vorstellen, Paulus selbst, er hatte vorher sein Leben vollkommen im Griff. Er hatte was vorzuweisen. Er war jemand, er hatte Einfluss im Volk. Und er sagt, ich gebe das alles auf, aber nicht um mich jemandem gleich aufzustellen, nein, ich möchte mich ihm unterordnen. Er ist mein Herr. Er hat über mich zu bestimmen. Ich gehorche ihm und er hat was zu sagen in meinem Leben. Und da bekommt dieses Wort, was Paulus benutzt, eine ganz andere Bedeutung. Er sagt nämlich, ich habe alles eingebüßt. Das sagt er in Vers 8. Um Christi willen habe ich alles eingebüßt. Und eingebüßt meint noch mehr als nur für Schaden, aber für Verlust achten, wie es vorher war. Sondern das ist eine Steigerung dazu. Es ist nämlich die eine Sache, ob ich etwas nur in meinem Kopf habe und weiß und eine Einstellung habe oder ob ich es auch umsetze. Ja, er hat erstmal, kam er zu dem Punkt, dass er erkannt hat, das ist alles Schaden für mich, das ist alles Verlust, das brauche ich eigentlich nicht. Und die Konsequenz daraus war, er hat es eingebüßt. Er hat es liegen gelassen, er hat es aufgegeben und hinter sich zurückgelassen. Wir finden bei Paulus beide Seiten. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, inwiefern hat Paulus all das eingebüßt? Was er gehabt hat, haben wir erst gezeigt, was sein Leben ausgezeichnet hat. Inwiefern hat er es aufgegeben? Er war nach wie vor ein Jude, das ist die Abstammung, da kann man nichts gegen tun. Man bleibt Jude. Aber er hat nicht mehr seine menschlichen Leistungen, er hat nicht mehr seine Abstammung als Grundlage für seine Gerechtigkeit angesehen. Für ihn hat das nicht mal den Stellenwert gehabt. Ja, er war ein Jude, er war auch noch beschnitten. Aber es hatte für ihn nicht mehr den Stellenwert, damit sich auszuzeichnen. Nein, er hat diese Stellung des Ganzen hat er beiseite gelegt. Außerdem, das erfahren wir, wenn man seine Briefe liest, hat er sich von den Pharisäern abgewendet. Er hat sich von deren Lehrpositionen abgewandt und distanziert. Ganz oft kritisiert er sie. Und damit hat er sich auch von dem Einfluss abgewandt, den er gehabt hat als Pharisäer. Die hatten was im Volk zu sagen, sie gaben geistlich gesehen die Richtung an. Und das war das Offensichtlichste für all die Menschen, das haben wir auch in der Lesung gesehen, das hat die Menschen so erstaunt. Vorher war er ein Verfolger der Gemeinde, er hat für das Judentum geeifert. Jetzt eifert er für den christlichen Glauben, ja, er eifert für Christus. Er eifert nicht mehr für das Judentum, er verfolgt die Christen nicht mehr. Nein, er dient Christus und eifert für ihn. Aber Paulus möchte nicht nur etwas aufgeben, sondern er möchte auch etwas gewinnen. Ja, er lässt ganz viel zurück, würden wir sagen. Er müsste jetzt eigentlich ohne etwas dastehen. Aber er sagt, nein, ich gebe viel auf, aber ich will auch etwas gewinnen und das ist Christus selbst. Und uns ist klar, dass er damit nicht meint, ich möchte Christus irgendwie verdienen. Ja, dann wären wir wieder bei dem Punkt, den wir vorher besprochen haben, dass er auf eigene Leistung vertraut. Wenn ich mir etwas verdienen kann, ist es wieder mein Wirken, mein Schaffen. Ich habe es getan. Vielmehr räumt er alles beiseite, was ihn in irgendeiner Art und Weise von Christus ablenken könnte. Oder was ihn abhalten würde, Christus zu erkennen und in dem Sinne Christus zu gewinnen. Und das sehen wir daran, dass er keine Kompromisse eingeht. Er sagt nicht, ich behalte ein bisschen was von früher und mische Christus dazu und dann habe ich eine ganz gute Gesamtmischung. Nein, er sagt, er lässt alles zurück. Er sagt, alles ist für mich wie Dreck. Ich behalte gar nichts. Sondern ich nehme nur Christus. Christus allein. Es gibt keinen Christus und, sondern nur einen Christus allein. Paulus führt hier eine klassische Gewinn- und Verlustrechnung durch. Er stellt gegenüber, was Gewinn ist und was Verlust ist. Und es kommt raus, Christus ist mein Gewinn, alles andere ist Verlust. Deswegen lege ich alles andere weg und ich nehme nur Christus. Und Paulus hat jetzt deutlich gemacht, er möchte Christus gewinnen. Er möchte Christus erkennen. Hat dafür alles andere aufgegeben. Und als letztes, das lesen wir in Vers 9, da sagt er noch, und ich möchte in ihm gefunden werden. Ja, was heißt das jetzt wieder? Ja, erkennen, gewinnen, jetzt möchte er auch noch in Christus gefunden oder in Schlachter steht es erfunden werden, meint aber genau das Gleiche. Damit meint er, seine Identität, sein Wesen soll in Christus gegründet sein. Wenn man von Paulus spricht, soll man nicht drum herum kommen, auch von Christus zu sprechen. Wenn man fragt, wer ist Paulus? Ja, Paulus ist der, der an Christus glaubt. Der, den Christus verändert hat. Guck ihn dir vorher an, guck ihn dir jetzt an. Man spricht immer von Christus, wenn man von Paulus redet. Diese Verbindung, die strebt Paulus an. Das meint er, ich werde in ihm gefunden. Mein Sein, meine Identität ist in Christus. Ja, ich definiere mich nicht mehr über mich selbst, sondern über Christus, der mein Herr ist. Das meint er mit gefunden. Und Paulus beschreibt wieder diesen Gegensatz in Vers 9. Auf der einen Seite, ich stehe mit meiner Gerechtigkeit da, durch eigene Kraft, durch eigenes Wirken und rühme mich dessen. Und auf der anderen Seite steht Christus. Da steht die Gerechtigkeit, die ich von Gott bekomme, die Gerechtigkeit Christi. Und diese hat nur eine Bedingung, und so steht es am Ende vom Vers 9, die aus dem Gesetz ist, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus Jesus ist. Der Glaube ist die Bedingung. Wie kommt diese Gerechtigkeit Christi also zustande? Wir wollen das kurz einmal umreißen, damit wir das greifen können. Der Grundzustand von jedem Menschen ist, jeder Mensch lebt von Geburt an in einer Ungerechtigkeit Gott gegenüber. Er lehnt ihn als seinen Herrn ab, er gibt ihm nicht die Ehre, die ihm als dem Schöpfer zusteht. Und diese Schuld, die hat laut Bibel als Strafe eine Trennung von Gott zur Folge, die bereits hier auf der Erde ist, aber die eine Ewigkeit lang andauert. Und die Bibel beschreibt diese ewige Trennung von Gott nach dem Tod als das Schlimmste, was passieren kann. Man ist dann nämlich getrennt von Gott und damit verbunden von allem Guten, von allem Schönen, von Liebe, von Wärme. Es wird ein grauenhafter Zustand sein. So beschreibt die Bibel ihn. Und der Mensch selbst ist nicht in der Lage, sich daraus zu befreien, weil er selbst böse ist. Er ist ungerecht. Er kann nicht gerecht genug sein, und er kann nicht genug die Gebote Gottes halten, auch wenn er es noch so sehr versucht. Und da sind wir wieder bei der Gesetzlichkeit. Ja, ich versuche es. Und hier kommt raus, eigentlich ist es keine Gerechtigkeit vor Gott, die ich damit habe, nur eine von Menschen. Weil vor Gott reicht es nicht. Sonst bräuchte Paulus keine Alternative, wenn das reichen würde. Dann bräuchte er nicht wechseln. Dann wäre der ganze Absatz, hätte er sich auch sparen können. Dann wäre es keine Gefahr gewesen. Aber nein, das reicht nicht. Und als einzige Möglichkeit, dieser Situation irgendwie zu entfliehen, braucht es jemanden, der gerecht ist, der in sich selbst gerecht ist. Und wenn derjenige stellvertretend vor Gott die Schuld begleicht, dann kann Gott die Strafe aufheben, die eigentlich ich kriegen müsste. Dann kann ich ohne Strafe ausgehen, weil ein anderer die Schuld beglichen hat. Und der einzig Gerechte, der das tun könnte, ist Jesus Christus. Er wurde Mensch, beging nie einen Fehler, lebte auf dieser Erde, starb unverdient am Kreuz stellvertretend für deine und auch für meine Schuld. Und wer daran glaubt, jetzt kommt der Glaube ins Spiel, das ist die einzige Bedingung. Wenn ich daran glaube und das annehme, dann wird die Gerechtigkeit, die Christus selbst hat, die wird mir zugerechnet. So wie sie auch dem Paulus zugerechnet wurde. Und das meint es, dass ich Christi Gerechtigkeit habe. Seine wird mir zugerechnet, wenn ich daran glaube. Und das heißt es, in Christus gefunden zu werden. In ihm habe ich meine Definition, meine Identität. Paulus fährt fort und wir lesen nochmal die letzten beiden Verse. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Warum schreibt Paulus jetzt nochmal, dass er Christus erkennen möchte? Das hat er doch in Vers 8 schon gemacht. Warum wiederholt Paulus sich? Paulus kannte Jesus. Er hat das schon beschrieben, er hat ihn kennengelernt. Wir haben es in der Lesung gehört, in der Bekehrung, wie Paulus ihm begegnet ist. Er kannte Christus. Aber hier betont Paulus das nochmal, dass er Christus erkennen möchte. Und damit macht er deutlich, dass Christus, dass in ihm so ein Reichtum verborgen ist, man kann nicht fertig werden, Christus zu erkennen. Ja, wir haben schon unsere Probleme damit, Menschen komplett zu erkennen und zu kennen. Ja, alle, die verheiratet sind, wissen das. Man ist schon jahrelang mit einer Person zusammen und trotzdem kennt man sie noch nicht vollständig. Ja, es gibt immer noch Bereiche, wo man immer wieder neue Sachen kennenlernt. Und wie viel mehr muss das bei Jesus sein, der Gott selbst ist. Und Paulus größter Wunsch ist es, Christus mehr zu erkennen, und er ist bereit, viel Energie da hinein zu investieren. Wenn wir das so lesen, das wirkt, als wäre das ein Lebensinhalt. Er setzt alles daran, um da voranzuschreiten. Und vielleicht ein kleines Bild, um das zu veranschaulichen, stellen Sie sich vor, Sie steigen auf einen Berg, vielleicht in Österreich oder der Schweiz, und wenn Sie erst die Hälfte zurückgelegt haben, der Gesamthöhe vom Berg, können Sie bereits eine wunderschöne Natur genießen. Sie haben einen atemberaubenden Ausblick auf die umgebenden Täler und Berge. Aber warum sollten Sie stehen bleiben? Sie wissen genau, wenn Sie höher gehen, dann sehen Sie noch mehr. Und das Gesamtblick wird größer und Sie können noch mehr entdecken und es ist noch beeindruckter. Und das wird mehr, je höher Sie kommen. Und so ähnlich verhält es sich auch mit Jesus Christus. Je mehr wir von ihm erkennen, desto mehr werden wir seine Herrlichkeit sehen. Und desto beeindruckter werden wir sein. Der Unterschied ist, der Berg ist irgendwann zu Ende. Christus zu erkennen ist nicht zu Ende. Da werden wir die Ewigkeit beschäftigt sein. Und das wird schön sein. Wir werden immer mehr beeindruckt sein und immer mehr erkennen und werden ihn immer mehr loben dafür, wie er ist. Und dafür lohnt es sich, Kraft und Energie aufzuwenden und Zeit. Und dessen ist Paulus sich bewusst. Und deswegen drückt er auch diese Hoffnung am Ende von Vers 11 aus. Er möchte eines Tages bei Christus selbst sein. Er möchte auferstehen, wenn er tot ist. Er möchte bei Jesus sein, bei seinem Herrn. Und er ist deshalb bereit auch dafür zu leiden, sogar zu sterben. Ja, er ist nicht nur bereit, sondern er freut sich sogar darüber. Ja, es ist für ihn unrelevant, wie der Weg dahin aussieht. Für ihn ist das Ziel wichtig. Ich werde bei Jesus sein. Das ist, was zählt. Und diese echte Freude, welche durch Christi Gerechtigkeit kommt, hat auch der Kirchenvater Augustinus erfahren und er hat sie folgendermaßen beschrieben. Wie schön war auf einmal alles für mich, als ich jene fruchtlosen Freuden los war, die zu verlieren ich so sehr gefürchtet hatte. Du triebst sie fort von mir, der du die wahre, die souveräne Freude bist. Du vertriebst sie und nahmst deren Stelle ein. Du, der schöner ist als alles Vergnügen, wenn auch nicht für Fleisch und Blut, du, von dem alles Licht ausgeht, das jedoch tiefer verborgen ist als jedes Geheimnis unserer Herzen. Du, der alle Ehre übertrifft, wenn auch nicht in den Augen der Menschen, die alle Ehre in sich selbst erblickten. O Herr, mein Gott, mein Licht, mein Reichtum, mein Heil. Wie konnte Augustinus diese fruchtlosen Freuden, die er sie nennt, loswerden? Alles, was früher quasi Gewinn war, wie bei Paulus auch. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Er ersetzte sie durch die wahre Freude, in Christus zu erkennen. Er steht, ich habe sie weggegeben und sie ersetzt durch die Freude an dich. Und bei Paulus ist es eben, Christus zu erkennen. Und das Erkennen ist kein Prozess, der automatisch abläuft, sobald ich bekehrt bin. Sondern es ist eine Herausforderung, uns intensiv mit Jesus als Person zu beschäftigen, zum Beispiel, indem wir die Bibel lesen, indem wir beten. Jetzt haben wir erstens gesehen, dass es keine Freude durch eigene Gerechtigkeit gibt. Und zweitens, dass die echte Freude durch Christi Gerechtigkeit kommt. Und jetzt kehren wir zu der am Anfang gestellten Frage zurück. Wie kann Paulus das Gefühl Freude befehlen? Und das Geheimnis ist, Paulus befiehlt überhaupt keine Freude, kein Gefühl. Ja, das ist die Antwort auf die Frage. Was Paulus befiehlt, ist eine Lebenseinstellung. Im Volksmund ist Freude immer ein Gefühl, genauso wie Liebe und alles andere. Das sind einfach Gefühle. Und wenn sie da ist, sind sie da. Und wenn sie weg ist, dann habe ich einen Grund, das zu argumentieren. Ich habe das Gefühl einfach gerade nicht. Aber Paulus befiehlt hier kein Gefühl, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Und diese sollten wir uns alle zu eigen machen. In seiner Argumentation hat er gezeigt, dass es nur eine einzige Sache gibt, auf die wir uns wirklich verlassen können. Und das ist Christus, beziehungsweise die Gerechtigkeit, die wir durch ihn bekommen können. Nichts, was wir uns selbst erarbeiten können, trägt und erfüllt dauerhaft oder lässt uns in irgendeiner Weise gerecht vor Gott stehen. Und das Vertrauen auf Jesus ist der Weg zu dieser wetterfesten Freude. Einer Freude, die unabhängig ist von den mal stürmischen und mal heiteren Umständen des Lebens. Und Paulus sagt an keiner Stelle, dass Christen ein Leben haben, was frei ist von allen Sorgen. Ganz im Gegenteil. Ein Blick in sein Leben zeigt, dass er hat sehr viel leiden müssen. So wie Gott es auch vorhergesagt hat in der Begegnung mit dem Ananias. Und auch der Philipperbrief ist eine Bestätigung dessen, weil wissen Sie, aus welchen Situationen der geschrieben wurde? Paulus saß im Gefängnis, als er den Brief geschrieben hat. Er war gerade mitten dabei zu leiden und schreibt einen Brief, der geprägt ist von Freude. Stellen wir uns das mal vor. Das kann nicht an äußeren Umständen gelegen haben, dass Paulus diesen Freudenbrief schreibt. Und es waren auch nicht die Gefühle, die ihn dazu bewegt haben, sondern es war der feste Halt in Christus, das Überzeugtsein von Jesus selbst. Paulus fordert uns auf, unsere Freude auf Christus zu gründen. Und das betrifft Sie, der Sie vielleicht schon länger Christ sind und Jesus nachfolgen. Vielleicht stecken Sie in diesem Trott des Pflichtbewusstseins fest und Sie leben eine Art der Gesetzlichkeit. Sie lassen sich von Christus ablenken und verlassen sich auf eigene Leistungen. Zum Beispiel durch das Abhaken meiner Aufgaben in der Gemeinde oder in der Selbstzufriedenheit durch die Regelmäßigkeit des Bibellesens, des Betens und des Gottesdienstbesuchens. Lassen Sie sich von Paulus ermutigen, alles daran zu setzen, Christus zu erkennen und sich in ihm zu freuen und sich auf ihn zu gründen. Aber das betrifft genauso auch Sie, der Sie vielleicht mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben. Auch für Sie gilt dieses Angebot von Jesus. Seine Gerechtigkeit als Ihre eigene angerechnet zu bekommen. Sie brauchen dazu nichts zu tun. Sie brauchen nicht besser zu werden, wie die Frau in dem Beispiel. Sie müssen nur wie Paulus allen Ballast hinter sich zurücklassen und an Jesus als ihren Retter glauben. Ich schließe die Predigt mit einer kleinen Veranschaulichung. Stellen Sie sich vor, Sie sind unterwegs und Sie haben beide Hände voll mit Gold. Hört immer eine schöne Vorstellung. Nun kommen Sie an einen Ort, an dem es echte und kostbare Edelsteine gibt. Wer würde nicht sofort sämtliches Gold aus den Händen liegen lassen und diese füllen mit den Edelsteinen, die kostbarer sind? Und wie viel mehr wäre das der Fall, wenn Sie dann merken, dieses Gold, was Sie in den Händen haben, das sind eigentlich nur vergoldete Kieselsteine. Ja, da sehen Sie, das Bett blättert ein bisschen ab und Sie merken, es ist kein echtes Gold. Ja, Sie würden es wegschmeißen und das Kostbare ergreifen. Wer würde mit dem Gold weitergehen? Seien Sie ehrlich zu sich selbst und stellen Sie es dieser Frage, worauf gründen Sie sich? Seien Sie Christ oder sind Sie kein Christ? Was ist meine Freude im Leben? Baue ich auf Christus oder tue ich das nicht? Ach Herr, und wir danken dir dafür, dass du diese wahre Freude bist, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du uns eine Freude schenkst, die unabhängig ist von dem, was uns begegnet in unserem Leben. Ja, eine Freude ist eine Freude, die sicher ist und die durchträgt. Danke, dass du unser sicherer Boden bist, auf dem wir stehen können. Ja, Herr, und all das, was wir uns selbst vielleicht gedacht haben zu verdienen, dass wir erkennen können, dass das nicht trägt und dass wir aber die Chance haben, deine Gerechtigkeit als unsere angerechnet zu bekommen. Bitte wirke das in uns und erinnere uns immer wieder auch daran und hilf uns zu erkennen, wie wir stehen und worauf wir gerade bauen, was gerade unsere Freude im Leben ist, worauf wir uns verlassen wollen. Und führe du uns immer wieder auch zurück, so wie du es bei Paulus getan hast, zu dir. Und schenke uns das Verlangen, dich zu erkennen und hilf uns daran, Kraft und Energie und Zeit zu investieren, denn du bist es wert. Amen.